Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Folge 267, Jesaja 11, 1-5.
Erlösende Führungsperson. Traum oder Albtraum? Haben Sie auch manchmal den Wunsch, ja, den Traum, dass jemand in Ihr Leben kommen würde, der Sie von allen Bedrängnissen und Nöten befreien könnte, der alle Ungerechtigkeiten aufdecken und bestrafen würde, der sich von keinem Augenschein, von keiner Heuchelei, von keiner Behauptung blenden ließe, sondern wirkungsvoll die Wahrheit aufdecken und ihnen zu ihrem Recht verhelfen würde? Das ist doch ein schöner Traum, oder? Dieser Traum wurde auch schon früher geträumt. Von einem kleinen Volk, dem von seinem Gott eine solche Erlösungsgestalt in der Zukunft versprochen wurde. Für uns stellt sich die Frage, gilt dieses Versprechen auch für uns? Was ist daran wahr? Wir lesen dazu im Alten Testament, in einem Prophetenbuch, nämlich Jesaja Kapitel 11. Da heißt es: Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Ja, das war schon immer so. Und das scheint immer wieder auch so zu sein, nämlich eine Hoffnung zu haben. Auch heute noch. Eine Hoffnung auf einen gütigen, einen gerechten, einen weisen Herrscher, sagen wir Leitfigur, der man gerne folgen würde. Naja, als Kontrast gibt es eine Menge realer Figuren, sehr realer Herrscherfiguren. Und wenn man sie sich anschaut, sind sie faktisch äußerst ungerecht, selbstsüchtig, auf sich bezogen, also narzisstisch, meistens hochmütig. Und als Ergebnis dieses Hochmuts auch schlichtweg dumm. Auf alle Fälle gierig und verlogen. Ja, diese Hoffnung von Menschen und manchmal auch eines ganzen Volkes auf reale Menschen, die ihnen sozusagen vorangehen und die ihnen irgendwie aus ihrer politischen oder sozialen Bedrängnis helfen, die wurde und werden immer wieder enttäuscht. Nimm mal als eines von vielen Beispielen mal Robert Mugabe. Simbabwe, das ist sozusagen das Land, in dem er geboren wurde. Er war gebildet, er ist im Westen ausgebildet worden, er war ein brillanter Redner. Er war sowas wie eine Art von Freiheitsheld gegen dieses weiße Siedlerregime, das extrem rassistisch war. Und er hat natürlich auch als Guerillakämpfer gegen dieses Regime gekämpft. Und nach dem Sieg, ja, da er ja gebildet und klug war und auch eigentlich alles das kannte, was man so jetzt normalerweise so auch aus dem Westen heraus erwartete, war er am Anfang, jedenfalls schien so, sehr auf Ausgleich und Versöhnung bedacht. Er formulierte es so gut, dass man den Eindruck hatte, endlich mal jemand, dem es wirklich darum geht, dass es den Menschen besser geht. Er wurde also dann auch international sehr schnell anerkannt und es hatte auch den Anschein, nach den Reformen, die er in die Wege leitete, dass jetzt alles besser werden könnte. Nun ja, in dem Augenblick, wo seine Macht in irgendeiner Weise bedroht wurde, zeigte er ein anderes Gesicht. Da wurde er mit der Zeit zu einem brutalen und machtgierigen Despoten, der letztendlich ein Land, das auch praktisch wie die Kornkammer Afrikas war, herunterwirtschaftete, sodass dort Armut und Hunger herrschte. Ja, ein Beispiel von vielen. Das ändert aber offensichtlich nichts daran, dass die Menschen immer wieder ein Bedürfnis nach der starken Führungsposition haben. Wenn man in die Geschichte schaut, ob man nun die solche Leute wie Mao oder Stalin oder Mussolini oder Hitler nehmen oder auch entsprechende Personen in der Gegenwart. Überall herrscht eine Faszination angesichts dessen, wenn sich jemals als stark im Sinne dessen, dass er jetzt als Führer für ein ganzes Volk wirksam werden will. Es ist das Prinzip der populistischen Verführung, den Menschen in ihrer Not und in ihrem Elend anzubieten, dass man jetzt für sie spricht und dass man diese ganzen auf sich bezogenen ausbeuterischen Eliten, dass man die davonfegen wird und dass jetzt die wahre Stimme des Volkes eben durch diese Führerfigur spricht. Ja, an diesem einen Beispiel Mugabe, das ist ja nur eins von vielen, kann man ein ganz einfaches Gesetz erkennen. Und das lautet, Macht korrumpiert. Wer in irgendeiner Form Macht in den Händen hält, wird von dieser Macht seelisch vergiftet. Ja, und genau das Gleiche als Erfahrung machen natürlich auch die Israeliten mit ihren eigenen Herrschern. Da geht es ihnen auch nicht anders. Der erste König, der dann gewählt wird, nachdem vorher ein loser Stammesverbund immer wieder sich gemeinsam gegen die entsprechende Bedrohung äußerer Feinde gerichtet hat. Der erste König war Saul, ein hochgewachsener Mann, beeindruckend, mit ausgesprochen guten Anfangserfolgen, der auch in der Lage war, diese Bedrohungen abzuwehren, der auch mit Gott im Gespräch war. Denn das war das Entscheidende bei dem Volk Gottes, nämlich, dass Gott selbst jemanden aussucht und ihn eigentlich auch leiten möchte. Ja, damit war erst einmal der Schutz vor den Bedrohungen durch andere Völker immer wieder gewährleistet, aber das Ergebnis bei Saul war, dass er am Schluss, was wohl, machtgierig wurde, eifersüchtig wurde, geradezu paranoid wurde, depressiv wurde, dass er seinen schon designierten Nachfolger David verfolgen ließ. Ja, sein Nachfolger David, das war im Vergleich dazu ein Mann nach dem Herzen Gottes. Da könnte man meinen, ein Heiliger. So ganz heilig war er nicht. Er war Mensch wie du und ich. Und es gab aufgrund dessen auch eine Menge von ziemlich massiven und brutalen Ausrutschern. Aber jedes Mal kam der Prophet zu ihm und hat ihm das deutlich gemacht. Und er war wirklich einsichtig und schuldbewusst. Er hat begriffen, dass er sich eigentlich von Gott entfernt hat. Ja, er hatte aber einen Sohn, Salomo. Dieser Sohn, der wünschte sich etwas angesichts dessen, dass Gott in ihm Traum sagte, was willst du haben? Weisheit wollte er haben. Und die bekam er auch. Und zu der Weisheit bekam er auch entsprechend Macht und Reichtum und Ansehen im Wesentlichen. Zur Zeit Salomos hatte dieses Reich die größte Ausdehnung. Es wurde ein stehendes Heer aufgebaut. Es gab einen langjährigen Frieden und auch einen, ja, sagen wir mal, Wohlstand, würden wir heute sagen. Also es ging dem Volk gut. Aber auch hier versinkt Salomo letztlich im Alter praktisch in den Wünschen seiner vielen heidnischen Frauen. Jedenfalls geht's bergab. Danach, seine Söhne selber sind auch nicht das, was man sich so wünscht. 10 Stämme von diesen 12 Stämmen spalten sich ab. Sie bilden das Nordreich. Übrig bleibt dann Juda mit Jerusalem und dem Tempel. Das Nordreich wird auch nicht besser. Die Assyrer erobern es komplett. Später wird auch das Südreich durch die Babylonier erobert. Und weil auch hier die entsprechenden Herrscherfiguren alles andere als integer waren, sondern intrigant und taktisch und dumm zugleich, wurde letztendlich Jerusalem zerstört und die Elite des Volkes wurde nach Babylon verschleppt. Angesichts all dieser Erfahrungen ist ja eigentlich nachvollziehbar, dass in diesem Volk, das dennoch und gerade dadurch, dass es all diese Erfahrungen machen musste, immer wieder zu seinem Gott zurückkehrte, dass es eine große Sehnsucht nach Befreiung hatte. Danach, dass es doch wieder einmal gut werden könnte. Und eigentlich auch klar, dass wenn es irgendwelche Führungspersönlichkeiten geben sollte, die das möglich machen, dann müssen die nicht nur einfach schlau sein, sondern sie müssen eine Weisheit entwickeln, die nur mit Hilfe Gottes möglich ist. Und genau in diese Sehnsucht hinein spricht jetzt dieser Prophet. Nicht nur er, sondern viele Propheten. Sie sprechen alle vom Kommen eines Gesalbten. Der Gesalbte, ja, die Salbung, das ist ein Ritual, in dem eine Führungspersönlichkeit sozusagen geheiligt wird. Sie mit duftendem Öl wird sie gesalbt. Sogar beim britischen König wurde das vor kurzem gemacht. Das ist sozusagen ein Ritual, das die Macht legitimieren soll. Die Salbe ist das Symbol dafür, dass man sich irgendwie von der sonstigen Welt abhebt. Also ist eine solche Salbung eigentlich ein Symbol dessen, dass jetzt hier Gott selber etwas einsetzt. Und dieser von Gott selbst eingesetzte König wird dann der Gesalbte genannt. Maschiach. Oder wie wir sagen würden, Messias. Oder wie wir alle immer wieder sagen, wenn wir das jetzt ins Griechische übersetzen, Christus. Denn das heißt nichts anderes als der Gesalbte. Und da wird auch immer ganz klar gemacht, welche Bedingungen, welche Merkmale dieser Gesalbte haben soll. Er muss Nachkomme ja Davids sein. Als Beispiel nehmen wir nochmal Jeremia 33, ab Vers 15. Da heißt es: In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen, der soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen. Und man wird es nennen: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Denn so spricht der Herr: Es soll David niemals fehlen an einem, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Und ganz ähnlich ist jetzt hier unser Text. Es ist die Verheißung eines Retters oder Heilsbringers. Ja, und wenn wir uns einfach mal die Merkmale dieses Heilsbringers anschauen, dann ist das schon ziemlich beeindruckend. Das ist so umfassend und so total, ja geradezu so übermenschlich formuliert, dass das eigentlich nicht so richtig ein Mensch im üblichen Sinne sein kann, von denen wir ja wissen, was passiert, wenn sie mit Macht zu tun haben. Also man muss sich klar machen, dass eine solche Formulierung von einem solchen Heilsbringer oder Maschiach, dass der eigentlich unerfüllbar ist durch einen sogenannten normalen Menschen. Und dann muss man sich eigentlich auch klar machen, dass so eine absolute Befreitheit unter den sogenannten normalen politischen Verhältnissen eigentlich auch unmöglich ist. Das wussten die damals natürlich auch, dass man kann nicht so eine kleine Insel des absoluten Friedens in einer Welt, in der der Krieg dominiert, einfach herstellen. Und insofern hat sich diese Messias-Gestalt immer mehr verdichtet zu einer Gestalt, die in einer ganz anderen, nämlich in einer Endzeit kommen wird. Eine Endzeit, in der sich eben nicht nur das verändert, was jetzt sich auf diese kleinen Landstrich zwischen Syrien und Ägypten bezieht, sondern es muss sich irgendwie auf die Verhältnisse aller Völker beziehen, also auf die ganze Welt. Und diese Endzeit, in der sich irgendwie die Verhältnisse total verändern und in der der Messias eine wichtige Rolle spielt, weil er das Zentrum dieser Veränderung sein wird, ja, das ist eine der selbstverständlichen Grundlagen dessen, woran die meisten Christen glauben. Jedenfalls diejenigen, die man so evangelikal nennen kann. Schauen wir uns doch mal genauer im Detail die Merkmale an, die dieser Messias eigentlich hier haben soll. Erstens, aus dem Stamm Isai. Isai ist der Vater von David, also eigentlich Nachkomme auch von David. Isai, das war der Enkel von Boas und Ruth, und wer das Buch Ruth kennt, weiß auch, wer Boas ist und so. Also das ist die Stammlinie. Und zweitens wird von ihm gesagt, auf ihm ruht der Geist des Herrn. Ruhen, dieses Ruhen heißt eigentlich Nuach. Das bedeutet ruhen oder etwas ablegen oder niederlassen. Heißt unter anderem auch Ruhe verschaffen, also auch vor Feinden Ruhe verschaffen, eine Ruhe herstellen. Auf ihm ruht der Geist von Jahwe, des Herrn. Und jetzt wird dieser Geist weiter beschrieben. Ist der Geist der Weisheit. Weisheit als die Fähigkeit, alle Dinge in ihrer eigentlichen Natur zu sehen und alle Zusammenhänge zu erkennen. Der Geist des Rates. Ein Rat, das ist sozusagen der Entschluss, die Fähigkeit, entsprechende Konsequenzen aus den Einsichten zu ziehen und zu wissen, was zu tun ist. Der Geist der Stärke. Und auch die Möglichkeit, die Fähigkeit und sozusagen die Macht zu haben, das zu tun und den Willen zu haben, das zu tun. Und dann auch den Geist der Erkenntnis. Nämlich die Erkenntnis des Herrn. Da ist Erkenntnis und Furcht des Herrn, gehört eigentlich beides zusammen. Erkenntnis des Herrn und Furcht des Herrn. Erkenntnis des Herrn heißt, den Willen Gottes im Innersten zu spüren, davon ein Teil zu sein. Erkenntnis des Herrn ist immer Erkenntnis seines innersten Wollens. Aber jetzt gibt es eine Formulierung, die uns meistens Schwierigkeiten macht, nämlich Furcht des Herrn. Aber es ist eine ganz einfache Übersetzung möglich. Furcht des Herrn heißt einfach Demut. Demütig sein. Und interessant ist, dass das nochmal betont wird, nämlich er hat ein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn, also ein Wohlgefallen an der Demut. Und das ist das absolute und radikale Gegenteil dessen, was so bei Herrscherpersönlichkeiten typisch ist. Die bilden sich nämlich immer etwas auf ihr Amt, auf ihre Macht, auf ihr So-Sein ein. Und demütig zu sein, und zwar jetzt nicht nur so zu tun, sondern wirklich demütig zu sein, das ist eine Eigenschaft, die finden wir bei praktisch niemandem, der in irgendeiner Weise eine kleine oder größere Macht innehat. Ja, welche Eigenschaften hat diese Person noch? Da geht es jetzt ums Richten. Hier geht es nicht darum, einfach nur Richter zu spielen. Richten heißt eigentlich immer über etwas urteilen oder es beurteilen. Und entscheidend ist, dass er nicht nach dem Augenschein oder nach Behauptungen, also nach äußeren Kriterien richtet. Es sieht so aus, als ob, und dann wird das gesagt, und man kann ja einem Menschen nicht hinter die Stirn gucken. Man muss ja die Aussagen so nehmen, wie sie sind, und das sieht so aus, und kann auch hingedreht sein. Nein, er beurteilt überhaupt nichts nach Augenschein und Behauptung. Denn wir wissen ja alle, dass man unglaublich viel manipulieren kann. Je mächtiger man ist, desto mehr kann man die Dinge so hindrehen, dass sie den Anschein erwecken, als ob. Und hier gilt, er richtet nicht nach Augenschein und nach dem, was man so hört, hören sagen, sondern er ist wirklich gerecht. Und gerecht heißt, er beurteilt die Dinge in ihrer eigentlichen Substanz. Und insbesondere gegenüber den Ohnmächtigen und Ausgelieferten. Hier wird immer von Armen und Elenden gesprochen, aber das sind die Ohnmächtigen, die Ausgelieferten, die eben nicht die Macht haben, sich durchzusetzen. Er ist also gerecht, weil er diejenigen erkennt und deren Recht erkennt, die eigentlich sonst nicht die Macht haben, sich zu äußern. Ja, und dann gibt es noch eine Eigenschaft. Der Stab seines Mundes. Was ist denn der Stab seines Mundes? Das ist ein machtvolles Wort. Ein Wort, das wirkungsvoll ist. Ein machtvolles Wort, das in der Lage ist, die Gewalt in all ihren Formen aufzudecken. Denn die Gewalttätigen können ja letztendlich nur so lange gewalttätig sein, solange dieses Gewalttätige entsprechend verdeckt wird oder legitimiert wird oder abgesichert wird. Aber in dem Augenblick, wo ein machtvolles Wort die Dinge aufdeckt, in ihrer eigentlichen Motivation, in ihrer eigentlichen Struktur, funktioniert das nicht mehr. Und eine andere interessante Formulierung, Odem seiner Lippen. Manche übersetzen das auch Hauch seines Mundes. Offensichtlich ist der Hauch seines Mundes nach der äußeren Formulierung todbringend, aber eigentlich ist er todbringend für jede gottlose Lüge. Eine Lüge funktioniert nur, solange sie nicht in ihrer Substanz entlarvt wird. Und wer mit dem Hauch seines Mundes mit ganz wenig, einfach und direkt in der Lage ist, jede Lüge zunichte zu machen, ist ausgesprochen machtvoll. Und der Lügner selbst wird damit auch mit seiner Lüge zugrunde gerichtet. Ja, und dann gibt es noch ein Merkmal. nämlich, da spricht diese Formulierung von dem Gürten. Gürten oder mit einem, der Gurt. Was bedeutet das denn? Man muss sich eben diese Kleidung von damals vorstellen. So in dem Augenblick, wo man sich gürtet, heißt das, dass man sich zu einer aktiven Tat vorbereitet, dass man jetzt zur Tat schreitet, dass man jetzt tätig wird. Und da möchte man jetzt nicht über seine eigenen Kleidung fallen. Da wird gegürtet. Und das heißt, das ist die Beschreibung offensiven Handelns. Er wird also offensiv sein, nicht einfach nur passiv. Und offensiv sein wird er ja womit denn? Mit Gerechtigkeit? Das ist auch wieder so ein Wort, das einem nicht spontan jetzt nachvollziehbar ist, außer jeder kriegt das Gleiche oder so. Nein, Gerechtigkeit bedeutet immer die Ordnung Gottes. So wie eigentlich die Welt, die Menschen sein sollten. Das ist Gerechtigkeit. Das ist das Prinzip seines Handelns. Gerechtigkeit herzustellen. Ja, und dann Treue. Treue ist eine Variante, wie man das Wort übersetzen kann. Man kann auch einfach Wahrheit dazu sagen. Wahrheit und Treue ist im Hebräischen praktisch eins. Denn wenn wir treu sind, sind wir wahrhaftig dem gegenüber, dem wir treu sind. Ja, also eigentlich ganz klare Eigenschaften. Aber wer bitteschön erfüllt all diese Merkmale? Ja klar, es gibt nur eine einzige Person, die all diese Merkmale absolut und voll erfüllt. Und das ist Jesus. Ja, aber was bedeutet das für uns? Müssen wir zusammen mit den Juden auf die Endzeit warten, bis der Messias wiederkommt und alles in Ordnung bringt? Ja und nein. Denn die Endzeit hat mehrere Dimensionen. Dieses Leben, in dem wir jetzt stehen, ist unter anderem auch unsere persönliche Endzeit. Die geht mehr oder weniger schnell zu Ende. Bei mir ein bisschen schneller als vielleicht bei vielen von Ihnen. Aber letztendlich leben wir alle am Ende unseres Lebens in dieser Zeit. Also in der Endzeit, in der es auch darauf ankommt, was wir tun. Und er ist in unserer persönlichen Endzeit ebenfalls wirksam. Letztlich natürlich auch für die ganze Erde, aber darauf müssen wir nicht warten. Denn wir können schon in unserer persönlichen Endzeit schon alles das tun, worum es geht, nämlich uns an ihn zu wenden, ihn in uns aufzunehmen. Denn wenn wir ohne ihn in dieser Welt leben, was passiert dann? Genau das, was mit jedem Menschen passiert, der irgendeine Art von Macht hat. Und jeder von uns hat mindestens eine ganz kleine Macht, egal in welchem Bereich und egal in welcher Beziehung. Ohne ihn versinken wir nämlich alle im Strudel dieser eingebildeten Selbstermächtigungen. Wir tun das, was wir glauben, dass wir können und sind. Aber das ist ja das Besondere an Jesus. Er ist nämlich bereit, sozusagen nicht nur der Messias der ganzen Welt, letztendlich sogar des ganzen Universums zu sein, sondern auch und besonders unser ganz persönlicher Messias. Also unser persönlicher Heilsbringer. Wir müssen nicht auf die Endzeit warten. Das Heil, das fängt im eigenen Herzen an. Jetzt und hier. Und mit unserem Einverständnis, also auch mit Ihrem Einverständnis, kann er nämlich schon jetzt mächtig wirksam werden. Er kann in unserem Leben, in unserem Herzen beginnen, das umzusetzen, was zu einem gerechten Urteil führt, nämlich auch unsere Fähigkeit, gerecht zu urteilen. Und die Dinge in seinem Licht zu sehen. Er kann uns dabei helfen, dass das, was in uns an Gewalttätigkeit und an Ungerechtigkeit ständig wirksam wird, dass das sich beginnt aufzulösen. Er kann uns dabei helfen, von dieser Neigung zur Heuchelei und zur Kriecherei, mit der wir eben versuchen, in dieser Welt zurechtzukommen, davon frei zu werden. Und er kann uns dabei helfen, dass wir einen ganz neuen Blick gewinnen, einen Durchblick, nämlich auf das ganz große Ziel, das er mit uns hat, mit jedem von uns. Ein Ziel, das weit über alles hinausgeht, was sie sich als Wunsch für ihr Leben vorstellen können. Also, lassen Sie diesen Messias, diesen Heilsbringer in Ihr Herz. Strecken Sie sich nach ihm aus. Wünschen Sie sich einfach, dass er Ihnen hilft. Und dann werden Sie erfahren, dass er einfach wahr ist in allem, was er tut, und treu.